Als ich zur Bibelschule ging, fiel mir eines Tages ein katholisches Traktat in die Hände. Es lag wohl schon lange Zeit zwischen den Blättern eines alten Buches aus unserer Bibliothek und trug den Titel »Can the Bible alone guide you?« – »Kann die Bibel alleine dich leiten?« Der Verfasser nahm Bezug auf die Aussage der Reformatoren über die Schrift. Unter anderem sagten diese, dass die Schrift klar und genugsam ist, das heißt, sie ist so verständlich, dass sie eine sichere Lehre garantiert und sie ist ausreichend, um alles zu erfahren, was zu unserem Heil nötig ist. Dann wies er darauf hin, dass in den Jahrhunderten danach sich hunderte protestantischer Kirchen und Konfessionen gebildet hatten, die sich alle auf diese klare und genugsame Schrift beriefen, aber alle etwas anderes lehrten. Er folgerte daraus, da sieht man, dass die Bibel allein eben doch nicht ausreicht. Damit es eine einheitliche Lehre der Christen gibt, ist das kirchliche Lehramt unverzichtbar. Was macht man nun mit einer solchen Feststellung? Bibeltreue Christen würden vielleicht sagen, da sieht man, was dabei herauskommt, wenn die Kirchen sich eben doch nicht immer an die Schrift gehalten haben, wenn Menschenmeinungen, Zeitgeist und Kritik eingedrungen sind. Allerdings, dieselbe Vielfalt findet man auch unter bibeltreuen Christen. Auch bei ihnen gibt es hunderte verschiedener Kirchen, die in wesentlichen Punkten Unterschiedliches lehren. Sie lehren Unterschiedliches darüber, wie Menschen Anteil am Heil bekommen, was das Kreuz Jesu genau bewirkt hat. Sie haben ein unterschiedliches Verständnis von Taufe und Abendmahl. Ihre Lehre von der Endzeit ist sehr vielfältig. Und es gibt Unterschiede sogar in Bezug auf die Lehre von der Trinität, die doch im Großen und Ganzen zum Allgemeingut der Christenheit gehört. Da gibt es zum Beispiel die Oneness Pentecostals. Oneness Einheit, das steht dafür, dass sie eine absolute Einheit Gottes lehren und nicht eine Dreiheit innerhalb der Trinität. Da ist die United Pentecostal Church International. Auf ihrer Webseite kann man lesen, was sie glauben. Eine Aussage ist, die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes und die Autorität für die Erlösung und das christliche Leben. Bibeltreu sind sie also. Und dann heißt es weiter, es gibt nur einen Gott, der sich offenbart hat als Vater durch seinen Sohn in der Erlösung und als Heiliger Geist in der Emanation, das heißt in der Aussendung. Sie glauben eben nicht, dass Gott in drei Personen existiert, sondern es ist immer dieselbe, die sich auf unterschiedliche Weise offenbart. Hier als Vater, dort als Sohn, da als Geist. So etwas nennt man einen modalistischen Monarchianismus. In der alten Kirche wären sie exkommuniziert worden. Im Mittelalter hätte die Inquisition sie verfolgt. Und im reformierten Genf von Johannes Calvin hätte es ihnen passieren können, dass sie auf dem Scheiterhaufen landeten. So ging es jedenfalls Michael Servetus, einem ebenfalls antitrinitarischen Theologen. Bibeltreue Christen meinen, dass ihre Bibeltreue es garantieren soll, dass sie richtig lehren. So formuliert es der Bibelbund. Ist nun die Bibel nicht irrtumslos? Woher könnten wir Gewissheit über die Heilstatsachen nehmen? Aber auch über Heilstatsachen weichen die Lehren bibeltreuer Gemeinden voneinander ab. Es funktioniert also nicht, eine einheitliche, stimmige Dogmatik durch Bibeltreue zu garantieren. Welche Folgerungen ziehen wir daraus? Ich ziehe nicht die Folgerung, die der katholische Traktatschreiber gezogen hatte. Auch das kirchliche Lehramt hat vor der Reformation keine Einheitlichkeit der Lehre garantiert. Die Geschichte des Mittelalters ist auch eine Ketzergeschichte. Nur hatte die Kirche damals nicht nur ihr Lehramt, sondern auch die Macht. Und deswegen landeten diese Abweichler nicht in einer Kirchengründung, sondern bei der Inquisition. Wenn es damals schon Religionsfreiheit gegeben hätte, dann hätte das vielleicht Auswirkungen gehabt wie in der Neuzeit. Heute kann jeder, der meint, es besser zu wissen, eine eigene Kirche gründen, wenn er denn nur genügend Anhänger findet. Man könnte eine andere Folgerung aus diesem dogmatischen Pluralismus ziehen. Vielleicht ist ja unsere Dogmatik für Gott gar nicht so wichtig, wie sie es für uns ist. Dafür sprechen unter anderem zwei Indizien. Zum einen hat die Kirche am Anfang ihrer Geschichte längere Zeit ohne Dogmatik gelebt. Der Schweizer Theologe Emil Brunner schreibt, auch die urchristliche Kirche, also die christliche Gemeinde, in der Zeit ihrer höchsten Kraft und Reinheit des Glaubens, brachte nichts dergleichen, gemeint ist keine Dogmatik, hervor. Diese Tatsache muss zu denken geben. Sie beweist jedenfalls das eine unwiderleglich, dass Dogmatik nicht zum Esse, zum Wesen der Kirche gehört, sondern im besten Fall zum Beneesse, zu ihrem Wohlergehen. Denn nur das gehört zu ihrem Wesen, ohne dass sie schlechterdings unter keinen Umständen existieren kann. Sie hat aber zwei Jahrhunderte ohne Dogmatik existiert. Das zweite Indiz besteht darin, dass in dieser großen Vielfalt an Kirchen mit ihren unterschiedlichen Überzeugungen überall Menschen Gott erleben. Sie lernen ihn kennen, kommen zum Glauben und leben mit ihm. Gott zieht sich nicht von denen zurück, die möglicherweise eine irrige Dogmatik haben. Vielleicht ist es Gott ja gar nicht so wichtig, dass in unserem Kopf alles stimmt. Vielleicht legt er viel mehr Wert darauf, dass es in unserem Herzen stimmt. Jesus beschrieb jedenfalls mal Leute mit den Worten, sie ehren Gott mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von ihm. Mit unseren Lippen bekennen wir das, was in unserem Kopf an Gedanken ist. Und Jesus sagt, das sagt noch gar nichts darüber aus, wie jemand zu Gott steht. Wie steht es um sein Herz? Und da finden wir, dass in dieser Vielzahl an Christen Gott sich überall von Menschen finden lässt, die ihn von ganzem Herzen suchen. Man könnte noch eine dritte Folgerung aus diesem bibeltreuen Pluralismus ziehen. Es ist ja vielleicht gar nicht möglich, eine stimmige, richtige Dogmatik zu entwickeln. Um das zu zeigen, möchte ich eine Illustration verwenden. Und für diejenigen von euch, die diesen Podcast nur als Audio hören, beschreibe ich die folgenden Folien immer auch. Auf dieser Folie seht ihr zwei geometrische Formen, ein Kreis und ein Rechteck. Die beiden sind sehr unterschiedlich. Am Kreis ist alles rund. Beim Rechteck ist nichts rund, es gibt nur gerade Stücke und Ecken. Wenn man uns nun sagen würde, dass diese beiden Formen genau dasselbe darstellen, dann würde uns das nicht sofort einleuchten. Es leuchtet uns allerdings unmittelbar ein, wenn wir diese beiden gezeichneten Formen durch Fotos ersetzen. Jetzt seht ihr links das Foto einer Cola-Dose von oben. Es hat die Form eines Kreises. Rechts daneben seht ihr das Foto derselben Dose von der Seite. Und hier sieht es aus wie ein Rechteck. Das, was in zweidimensionaler Darstellung widersprüchlich aussieht, das wird zu einer Einheit, wenn eine dritte Dimension dazukommt. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir Menschen könnten nur zweidimensional denken und wahrnehmen. Dann hätten wir nie die Möglichkeit zu erkennen, inwiefern der Kreis und das Rechteck dasselbe bedeuten. Es bliebe für uns immer ein Rätsel. Ähnlich ist es nun mit der Welt Gottes. Die Welt Gottes ist unbegrenzt, hat unendlich viele Dimensionen. Unsere Logik, unsere Möglichkeit des Verstehens ist jedoch begrenzt und sie hat nur eine begrenzte Anzahl von Dimensionen. Deswegen können wir nicht das Ganze der Welt Gottes erfassen, kein umfassend wahres, stimmiges Bild davon gewinnen. Auch die Bibel, die uns ja auf der Ebene unserer menschlichen Sprache begegnet, gibt uns immer nur einzelne Perspektiven auf Gottes Welt und Wahrheit. Das ist wie bei der Cola-Dose. Der Kreis und das Rechteck, sie stimmen, sie sind richtig, aber sie geben nicht das gesamte Bild. Und so sind die unterschiedlichen Perspektiven der Bibel verlässlich, aber sie geben uns eben nicht das gesamte Bild und unsere Logik kann ihre scheinbare Widersprüchlichkeit nicht auflösen. Und nun treffen diese unterschiedlichen Perspektiven auf unser dogmatisches Bedürfnis. Wir möchten gerne alles, was wir erkennen, zu einer stimmigen, ganzheitlichen Weltanschauung vereinen. Und das versuchen wir dann eben mit den unterschiedlichen biblischen Aussagen. Wie machen wir das? Ich sehe da von der Tendenz her einen Unterschied zwischen dem, wie bibeltreue und wie postevangelikale Christen verfahren. Zunächst zu den Ersteren. Schauen wir uns noch einmal den Kreis und das Rechteck an, die nebeneinander auf der Folie zu sehen sind. Wie könnte man beide miteinander harmonisieren? Eine Möglichkeit bestünde darin, dass man den Kreis etwas vergrößert, das Rechteck etwas verkleinert, sodass der Kreis sich um das Rechteck legen kann und es in sich aufnimmt. So ungefähr machen es oft bibeltreue Christen. Sie harmonisieren die Aussagen der Bibel, die uns als widersprüchliche Perspektiven begegnen. Und da wird jetzt die eine Perspektive verstärkt. Sie ist jetzt die zentrale Aussage und die andere wird etwas abgeschwächt, indem sie im Lichte der ersten gedeutet wird. Ich will das mal konkret und anschaulich machen. Eine wichtige Frage in der christlichen Lehre ist ja die, wie Menschen zum Heil kommen oder, um es in schlichter, frommer Sprache zu sagen, wie kommt man in den Himmel? Schauen wir uns zunächst einmal an, was die Bibel darüber sagt. Wir finden in ihr nicht eine, sondern mindestens vier Perspektiven. Da ist einmal die Perspektive des Glaubens an Jesus. Einer der wohl bekanntesten Verse, Johannes 3, Vers 16, sagt: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In Vers 18 wird das noch weiter präzisiert. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Es ist allein der Glaube an Jesus, der uns in den Himmel bringt. Und wer ihn nicht hat, kommt nicht hinein. Nun finden wir aber noch eine zweite Perspektive. Jesus spricht in Matthäus 7, Vers 21: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Bei der ersten Perspektive ist es der Glaube, bei der zweiten Perspektive ist es das Tun des Willens Gottes, das uns den Weg in den Himmel bereitet. Diese beiden Perspektiven haben es nun beide mit der vergeltenden Gerechtigkeit Gottes zu tun, dass er jedem nach seinen Werken geben wird. Und das Heil besteht eben dann darin, dass er uns unsere Schuld erlässt, dass wir nicht mehr bekommen, was wir verdient hätten. Es gibt aber in der Bibel nicht nur die vergeltende Gerechtigkeit Gottes, ebenso umfänglich ist die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes bezeugt. Viele Christen übersehen das. Sie kommt zum Beispiel zum Ausdruck im Lobgesang der Maria. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Gott handelt unterschiedlich mit den Gewaltigen, also denen, die andere Menschen unterdrücken, anders ging das damals nicht, und den Reichen, also denen, die auf Kosten anderer leben, denn anders konnte man damals nicht reich werden. Sie werden am Ende erniedrigt werden und leer ausgehen. Aber Gott handelt mit den Niedrigen, mit den Unterdrückten und mit den Hungrigen, die nicht genug bekommen, genau in entgegengesetzter Richtung. Er wird sie am Ende erhöhen und er wird sie mit allem Guten sättigen. Dabei sind ihm besonders die Armen wichtig, die Unrecht leiden. Im Psalm 103, Vers 6 lesen wir, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das Problem mit dieser Aussage ist, dass wir das meist nicht sehen. Es gibt so viel Leid und Unrecht auf dieser Erde und es sieht so aus, als ob Gott diesen Menschen nicht ihr Recht verschafft. Aber da ich der Bibel vertraue, bleibt für mich nur eine Folgerung. Gott hebt sich das zum größten Teil noch für seine Welt auf. Nicht in dieser, aber in der zukünftigen Welt wird er allen ausgleichende Gerechtigkeit schaffen, die Unrecht leiden. Und das stimmt überein mit dem, was Jesus sagt. Und damit sind wir bei der dritten Perspektive. Jesus erzählt vom Lazarus und dem reichen Mann. Lazarus ist arm und krank und führt ein elendes Leben. Der reiche Mann lebt jeden Tag in Saus und Braus. Aber obwohl der Arme vor seiner Tür liegt, ist der ihm gleichgültig. Er denkt nicht daran, ihm zu helfen. Dann sterben beide. Der reiche Mann kommt an einen Ort der Pein. Lazarus wird von den Engeln in Abrahams Schoß, also doch wohl in den Himmel gebracht. Dann kommt es zu einem Dialog zwischen Abraham und dem reichen Mann, in dem Abraham erklärt, warum es zu diesem unterschiedlichen Ausgang gekommen ist. Gedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Das Schicksal in der zukünftigen Welt ist eine ausgleichende Umkehrung dessen, wie es den beiden in diesem Leben ging. Eine vierte Perspektive finden wir nun in der Erzählung vom Weltgericht. In Matthäus 25 sagt Jesus, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Hier wird uns als Voraussetzung für den Himmel genannt, dass Werke der Barmherzigkeit getan werden. Wie zimmert man jetzt aus diesen vier unterschiedlichen Perspektiven eine einheitliche Dogmatik? Da will ich zunächst vorstellen, wie es möglicherweise bibeltreue Christen machen. Wie gehen sie um mit diesen ersten beiden Perspektiven, dass es allein der Glaube an Jesus, aber dann doch eben auch das Tun des Willens Gottes ist, das uns den Weg in den Himmel bereitet. Um zurückzukommen zum Bild vom Kreis und dem Rechteck, da ist dann wichtig, welche dieser beiden Perspektiven für bibeltreue Christen die zentrale ist, die vergrößert wird, die in den Vordergrund gestellt wird und welches die andere, die abgeschwächt und in den Hintergrund gerückt wird. Für manche bibeltreuen Christen ist die Perspektive des Glaubens zentral. Und das Tun des Willens Gottes spielt eigentlich nur die Rolle, dass es ein Indiz dafür ist, dass unser Glaube echter Art ist. Es gibt ja auch einen eingebildeten und erdichteten Glauben. Für andere bibeltreue Christen ist das Tun zentral. Es kommt alles auf ein heiliges Leben an. Nur mit einem solchen kommt man in den Himmel und der Glaube und die Vergebung sind dafür da, dass da, wo es uns an Heiligkeit gefehlt hat, uns vergeben wird und wir einen Neuanfang bekommen, dann allerdings haben wir heilig zu leben. Beide Lösungen können fatale Folgen haben. Bei der ersten, wo es darum geht, dass unsere guten Werke ein Indiz dafür sind, dass unser Glaube tatsächlich echt und nicht eingebildet ist. Das kann unseren Blick weglenken von Jesus. Der Glaube besteht doch eigentlich darin, dass wir uns auf Gedeih und Verderb ihm überlassen. Aber nun richtet man den Blick auf den eigenen Glauben. Ist er auch echt? Bin ich richtig bekehrt? Bin ich wirklich gerettet? Ich habe Christen gekannt, die immer wieder bei Großevangelisationen aufs Neue nach vorne gegangen sind, weil die Verkündigung des Evangelisten sie wieder zweifeln ließ, ob ihre Rettung echter Art sei. Diesmal wollten sie es richtig festmachen. Und ich habe aus bibeltreuem Mund den Satz gehört: Lieber 10-mal bekehrt als 1-mal verloren. Die andere Lösung, bei der die Heiligkeit im Mittelpunkt steht, die führt zu der Frage: Wird es am Ende reichen? In einer Gemeinde, in der ich ein Praktikum absolvierte, traf ich auf eine Frau, die Jahre zuvor an Magenkrebs erkrankt war. Man hatte ihr den Magen entfernt und so hatte sie einige Jahre gelebt. Doch nun war der Tumor zurückgekehrt und sie musste sich mit der Möglichkeit ihres Todes befassen. Sie suchte das Gespräch mit mir und war besorgt, ob es denn am Ende reichen würde. Ich bin doch auch nicht immer freundlich zu meinem Mann und manchmal bin ich ungeduldig. Ich glaube, ich konnte ihr helfen. Ein halbes Jahr später ist sie jedenfalls getrost gestorben. Von anderen bibeltreuen Christen habe ich eine andere Sorge gehört. Was ist, wenn ich morgens meiner Frau ein paar lieblose Worte sage und dann verlasse ich das Haus und komme unter das Auto, bevor ich meine Schuld bekennen und um Vergebung bitten kann? Wird es dann für den Himmel reichen? Nun, das ist nicht zwangsläufig so. Ich kenne viele bibeltreue Christen, deren Glaube und geistliches Leben recht gesund sind. Aber in der Praxis kommt so etwas doch leider auch immer wieder vor. Wie können nun bibeltreue Christen die Erzählung vom Lazarus oder vom Weltgericht deuten? In einem ihrer Kommentare lese ich: Natürlich war der Lazarus gläubig und am Ende ist er in Abrahams Schoß gekommen, weil sein Vertrauen in Gott ihn dorthin gebracht hat. Das steht nicht im Text. Dort steht nur, dass er in den Himmel kommt, weil er in diesem Leben Böses empfangen hat. Zur Erzählung vom Weltgericht lese ich an verschiedenen Stellen sinngemäß: Die Schafe, das sind die Gläubigen. Ihre Werke der Barmherzigkeit führen nicht dazu, dass sie von Gott angenommen werden, sondern sie waren schon vorher errettet und in Gnaden. Ihre Werke machen nur offenbar, dass es so ist. Auch das steht nicht im Text. Wie gehe nun ich selbst mit diesen 4 Perspektiven um? Ich versuche sie nicht, sie zu harmonisieren, zu einer umfassenden Dogmatik. Ich lasse sie alle zu meinem Herzen sprechen. Und dort bewirken sie wichtige Haltungen, nicht Dogmen. Die Perspektive des Glaubens ist mir sehr wichtig. Ich bin 70 Jahre alt. Der größte Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Ende ist absehbar. Auf mich wartet das größte Abenteuer meines Lebens, der Tod. Das wird die Stunde der Wahrheit über mein Leben sein. Wie kann ich dieser Stunde getrost entgegensehen? Ich weiß nichts anderes, als was im Heidelberger Katechismus steht. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. In meiner letzten Stunde werde ich nur ihn haben, aber er wird genug sein. Und so löst diese Perspektive vom Glauben in mir ein großes Vertrauen aus. Wie ist es mit der Perspektive vom Tun des Willens Gottes. Zunächst einmal erkenne ich, wie wichtig für Jesus der Wille seines Vaters war. Gottes Wille war ihm heilig. Und damit hat er mich infiziert. Der Wille Gottes ist auch mir heilig geworden. Und das bedeutet für mich nicht einfach pauschal nach der Bibel zu leben. Das kannst du gar nicht. In der Bibel stehen viel zu viele Sachen drin. Und von dem, was in der Bibel steht, verstehst du nicht alles. Und von dem, was du verstehst, kannst du dir nicht alles merken und im Auge behalten. Und von dem, was du dir merken kannst, schaffst du nicht alles. Es ist auch in unserer Ethik ähnlich wie in der Dogmatik. Auch hier ermöglicht es uns in die Bibel nicht, stimmige Handlungsanweisungen für jede Lebenssituation zu bekommen. Bibeltreue Christen sind sich ja noch nicht einmal darüber einig, ob man denn zum Beispiel vor Gericht einen Eid schwören darf oder nicht, weil sie die entsprechenden Aussagen der Bibel unterschiedlich deuten. Ob wir Gottes Willen tun, entscheidet sich nicht pauschal, sondern in konkreten Situationen, in denen für uns ganz klar ist, worauf es jetzt ankommt. Vor einigen Tagen haben wir den Tod von Alexei Nawalny betrauert. In einem seiner Schlussworte vor Gericht sagt er unter anderem Folgendes: Es gibt da so ein Buch, das mehr oder weniger genau beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Und es steht ja geschrieben: Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge, aber dieses Gebot habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedauere auch keinesfalls meine Rückkehr und das, was ich gerade tue. Denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung steht. Ich habe das Gebot nicht verraten. Für Nawalny war aufgrund dessen, was die Bibel ihm gesagt hat, klar, er kann nicht im sicheren Westen bleiben. Er muss dorthin gehen, wo Gefangenschaft und möglicherweise auch der Tod auf ihn warten. Darum geht es, dass wir den Willen Gottes in einer konkreten Situation erkennen und dass er uns dann heilig ist. Und so löst diese Perspektive in mir eine tiefe Hingabe an den Willen Gottes aus. Die dritte Perspektive ist die vom Lazarus. Sie hilft mir sehr angesichts des unendlichen Leids, das es auf dieser Erde gibt. Die Menschen, die wir im Mittelmeer ertrinken lassen. Die Menschen, die verhungern, weil sie nicht genug haben. Die Menschen, die unterdrückt werden, die gefangen genommen, gefoltert und umgebracht werden. Das Wort vom Lazarus löst in mir eine große Hoffnung aus, dass Gottes ausgleichende Gerechtigkeit auch ihnen gelten wird, wenn sie diese Erde verlassen, und dass er sie dann unendlich trösten wird. Ich formuliere daraus kein Dogma. Ich kann damit nicht ausrechnen, wer wann wie genau in den Himmel kommt. Aber es löst eine Haltung der Hoffnung in mir aus. Und dann ist da noch die Perspektive des Weltgerichts. Aus ihr entnehme ich zunächst, dass soziales Handeln für Jesus sehr wichtig ist. Er nimmt es ganz persönlich als auf sich selbst bezogen. Das ist wichtig festzuhalten, weil bibeltreue Christen manchmal das soziale Engagement abwerten. Es gibt doch etwas viel Wichtigeres, nämlich Menschen in den Himmel zu bringen. Da ist es doch von sekundärer Bedeutung, dass wir ihnen eine Suppe auf den Tisch stellen. Aber Jesus sagt ja gerade, die Tatsache, dass dem einen die Suppe auf dem Tisch fehlt und dass der andere sie ihm auf den Tisch stellt, haben ganz viel damit zu tun, wer in den Himmel kommt. Diese Aussage löst in mir Freude aus über so viel Gutes, das auch außerhalb der Kirche geschieht. So viele Menschen, die nicht gläubig sind, aber die ihr Leben hingeben im Dienst an ihren Mitmenschen. Und ich habe die Hoffnung, dass Gott es ihnen nicht unbelohnt lassen wird Und so löst diese Perspektive in mir eine Haltung der Wertschätzung aus. Diese vier Haltungen, die finde ich also in meinem Herzen inzwischen vor. Vertrauen, Hingabe an den Willen Gottes, Hoffnung für die Elenden dieser Welt und eine Wertschätzung für die, die sich für andere Menschen einsetzen. In meinem Herzen können diese vier Haltungen nebeneinander stehen. Sie widersprechen einander nicht, sie schränken einander nicht ein, sie sind alle in voller Geltung. Ich zimmere allerdings daraus keine Dogmatik, das kann ich nicht. Ich kriege das nicht hin, das alles in einem System zu vereinigen. Das ist auch nicht meine Sache. Es ist Gottes Sache, wie er diese unterschiedlichen Perspektiven in seiner Welt zu einer Einheit vereint. Gottes Wort ist kein Steinbruch, aus dem wir uns das Baumaterial für einen prächtigen dogmatischen Palast holen könnten. Gottes Wort ist unsere Speise, wie Jesus es sagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und es heißt hier nicht von der Gesamtheit der Worte, sondern von einem jeden einzelnen von ihnen. Immer von dem Wort, auf das es gerade ankommt, das Jesus uns gerade zuspricht. Und dieses Wort gilt es dann aufzunehmen, zu kauen, wieder zu käuen, bis es ein Teil von uns geworden ist. Wie gehen nun postevangelikale Christen manchmal mit unterschiedlichen Aussagen der Bibel um? Man kann den Kreis und das Rechteck auf der Folie ja auch auf andere Art harmonisieren. Man kann sagen, der Kreis ist so schön rund. Das alleine ist das Vollkommene. Und dieses eckige und sperrige Rechteck, das passt nicht wirklich dazu. Das ist hier fehl am Platz. Das streichen wir. Wie das genau aussieht, möchte ich jetzt an einem anderen biblischen Befund verdeutlichen. Die Bibel spricht von der Liebe Gottes, ja sogar davon, dass Gott die Liebe ist. Sie spricht aber auch vom Zorn Gottes. Damit haben postevangelikale Christen oft ihre Mühe. Und ich meine, dass es daran liegt, dass sie den Zorn Gottes zweidimensional verstehen. Als ob es beim Zorn Gottes darum ginge, dass er rachsüchtig ist oder jähzornig wird. Als ob es darum ginge, Menschen durch Angst vor ihm gefügig zu machen. Und so sagen sie, Gott ist nicht zornig, weil er die Liebe ist. Und der Zorn Gottes wird auf diese Weise wegerklärt. Nun, wenn der Zorn Gottes tatsächlich so wäre, wie es diese Christen meinen, dann wäre er mir auch suspekt. Ich glaube nicht, dass Gott sauer wird, weil Martha nicht in der Bibel gelesen hat, obwohl ihr in der Gemeinde eingeschärft wurde, dass sie das jeden Tag zu tun habe. Ich glaube nicht, dass Gott sauer ist, weil Franz immer noch raucht, obwohl der Pastor ihn mehrfach darauf hingewiesen hat, dass sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den man nicht mit Nikotin verunreinigen darf. Der Zorn Gottes ist etwas ganz anderes und wie ich finde, etwas Sympathisches. Wenn du genauer wissen willst, was ich darüber denke, ich habe in einem anderen Podcast eine Folge erstellt mit dem Titel Der sympathische Zorn Gottes. Du findest sie auf meiner Webseite hasophonie.de. Und ich behaupte, wenn der Zorn Gottes dir nicht sympathisch ist, dann hast du ihn noch nicht richtig verstanden. Würden wir uns wirklich einen Gott wünschen, der nicht zornig wird, wenn er sieht, wie viel unermessliches Leid Menschen zugefügt wird? Wenn er sieht, was Putin mit Nawalny gemacht hat und seine Soldaten in der Ukraine anrichten? Wenn er sieht, wie ein Weltwirtschaftssystem es schafft, Reiche reicher zu machen, aber es nicht schafft, die Güter so zu verteilen, dass alle wenigstens das Minimum haben? Wenn er sieht, wie Menschen ihrer Freiheit, Würde und Unversehrtheit beraubt werden? Der Zorn Gottes ist gerade das Motiv dafür, dass er Gerechtigkeit schafft, allen, die Unrecht leiden. Der Zorn Gottes bringt ihn dazu, dass er sagt, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert, und ich werde es in meiner Welt umkehren. Und dieser Zorn ist nicht zweidimensional. Er ist nicht unvereinbar mit Barmherzigkeit und Liebe, sondern er kann sich mit ihm auf eine gute Art verbinden. So sehen wir es bei Jesus. Von ihm lesen wir, er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz. Mit sie sind die Pharisäer gemeint. Jesus war zornig, weil sie anderen Menschen den Zugang zu ihm, zur Heilung, zum Wirken des Reiches Gottes versperrten. Und zu gleicher Zeit war er sehr traurig, denn Jesus liebte diese Pharisäer. Er hat sie bestimmt mehr geliebt, als Christen die Pharisäer in 2000 Jahren geliebt haben. Und deshalb war er so traurig, weil er merkte, dass er bei ihnen auf Granit biss, dass er nicht ihr Herz erreichte, dass er nicht an sie herankam. Wie gerne hätte er auch sie für das Reich Gottes gewonnen, aber sie ließen es nicht zu. Dann allerdings sagte Jesus, dann will ich wenigstens verhindern, dass sie auch anderen den Weg ins Reich Gottes versperren. Und dann trat er ihnen gegenüber entschlossen auf. Ich würde mir wünschen, dass bibeltreue und postevangelikale Christen oft nicht so schnell wären, die einen damit, die biblischen Perspektiven zu harmonisieren, die anderen damit, das an Perspektiven, was ihnen unangemessen vorkommt, wegzuerklären und sich vom Hals zu schaffen. Postevangelikale Christen lieben das Wort Dekonstruktion. Das ist etwas Gutes und Normales, wenn es recht gebraucht wird. Wir alle kommen an Punkte, wo wir merken, dass bisherige Überzeugungen sich so nicht halten lassen, dass es wichtig ist, noch einmal über Dinge neu nachzudenken, die Bibel neu zu sich sprechen zu lassen und dann Veränderungen in seinem Denken vorzunehmen. Manchmal allerdings scheint mir Dekonstruktion doch etwas Destruktives zu haben. Obwohl ihre Vertreter das abstreiten. Sie weisen darauf hin, dass in Dekonstruktion doch der Begriff Konstruktion steht. Nun, im Begriff Rückbau steckt auch der Bau. Und dennoch ist es ein Abriss. Und so habe ich leider manchmal bei postevangelikalen Freunden den Eindruck, dass am Gebäude ihres Glaubens doch eher die Abrissbirne als das Baugerüst zu sehen ist. Ich würde mir wünschen, dass bibeltreue und postevangelikale Christen bescheidener wären. Dass bibeltreue Christen weniger sicher wären, sie wüssten genau, wie es ist. Und dass postevangelikale Christen weniger sicher wären, sie wüssten genau, wie es nicht ist. Und ich würde mir wünschen, dass dann beide besser und freundschaftlicher miteinander umgehen.